So, guten Morgen. Dann wollen wir mal loslegen. Ich werde zur Erinnerung an die letzte Stunde nochmal die letzten beiden Folien auflegen, weil wir mit demselben Thema weitermachen. Wir hatten ja darüber gesprochen, es geht darum, dass wir Sprungvorhersagen machen. Also wir würden gerne in dem Moment, wo praktisch ein Sprungbefehl ausgeführt wird oder wo wir anfangen, den auszuführen, wollen wir die Pipeline weiter aufbauen. Da würden wir gerne vorher schon wissen, ob gesprungen wird oder nicht, damit wir eben die Pipeline mit den richtigen Kommandos befüllen können. Denn wenn wir da falsch liegen, dann müssen wir halt Sachen aus der Pipeline wieder rausschmeißen, wo die CPU schon angefangen hatte, Arbeit reinzustecken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir irgendwie eine gute Vorhersage machen können. Das Erste, was wir uns angeguckt haben, war der sogenannte Ein-Bit-Prädiktor, ja, also Prädiktor-Vorhersager praktisch. Und die Idee hier ist, dass man sich einfach merkt, was ist beim letzten Mal an der Stelle passiert. Ja, also da müsste man praktisch hingehen und für jede Adresse, an der ein Sprungbefehl steht, müsste man einfach jedes Mal, wenn man da dran vorbeikommt, also wenn dieser Befehl ausgeführt wird und irgendwann am Ende weiß man ja, ob gesprungen wurde oder nicht, dann muss man sich irgendwo in der Tabelle merken, ist gesprungen worden oder nicht. Und wenn man dann das nächste Mal wieder daran vorbeikommt, dann macht man das Ganze nochmal. Und das kann man jetzt auf verschiedene Arten und Weisen kodieren, wenn wir eine CPU haben, wo es nur eine Art von Sprungbefehlen gibt. Ja, also im Gegensatz zu sowas wie MMIX, wo es diese normalen Branches und die Probable Branches gibt, wo ja schon so eine Wahrscheinlichkeit für oder gegen den Sprung angegeben wird. Ja, es gibt da andere Architekturen, wo es das nicht gibt, wo es nur eine Art von Sprung gibt. Dann würde man einfach nur speichern, es ist gesprungen worden oder es ist nicht gesprungen worden. Hier gehen wir davon aus, dass es verschiedene Arten von Sprungbefehlen gibt und wir deswegen sagen, es ist verzweigt worden, so wie man es angenommen hat beim letzten Mal, oder es ist nicht so verzweigt worden. Ja, das heißt also in Übereinstimmung mit der Vorhersage oder nicht, oder Englisch in Agreement oder in Opposition. Und gut, das hatten wir uns angesehen, wie das dann abläuft. Und ich hatte auch schon darüber gesprochen, glaube ich. Ja, wir müssen das ja, im Prinzip müssen wir das ja für jede Adresse speichern. Ja, das werden wir aber in der Form nicht machen können, weil einfach das zu viele Adressen wären, die da möglich sind. Deswegen macht man so eine Art Hashing. Ja, dass man praktisch nur Teile der Adresse nimmt und das in eine Tabelle einträgt und sich dann eben merkt, ja, gesprungen oder nicht gesprungen. Und dann kann es eben passieren, dass mehrere Adressen aufeinanderfallen. Ich schaue jetzt gerade auf irgendeiner Folie, hatte ich das doch drauf. Ach so, nee, das haben Sie noch gar nicht gesehen, das kommt dann gleich. Gut, was wir jetzt hier sehen konnten bei diesem Beispiel, ist, dass das also, wenn ich mir nur merke, wie es beim letzten Mal war, dass das natürlich nicht wirklich viel aussagt. Ja, in der Regel hat man ja doch irgendwie komplexe Szenarien, wo vielleicht 3-4 Mal gesprungen wird und dann einmal nicht oder so. Ja, wenn Sie an Schleifen denken, wo Sie im Prinzip jedes Mal wieder zum Schleifenanfang zurückspringen und nur einmal am Schluss das nicht tun, da kriegen Sie ja kein gescheites Muster raus. Und wenn Sie sich eben nur die letzte Ausführung merken, dann bringt Ihnen das nicht allzu viel. Ja, also hier in dem Fall, wo wir so eine Reihenfolge hatten, dass praktisch immer auf einen Sprung 3 Nichtsprünge folgen. Nee, andersrum, auf einen Nichtsprung 3 Sprünge. Ja, in dem Fall kriegen wir halt da immer noch Fehler rein. Weil hier an der einen Stelle, wo dann mal nicht gesprungen wird, da ist es dann eben nicht so vorhergesagt worden, nachdem es schon ein paar Sprünge gegeben hatte. Ja, hat sich das System darauf eingeschossen, okay, wir springen immer. Und dann ist es eben falsch. Und dann führt, weil ich jetzt so ein kurzes Gedächtnis nur habe und mir nur das letzte Mal merke, führt jetzt dieser eine Nichtsprung, ja, führt dazu, dass ich das also rumdrehe, was ich mir gemerkt habe, und ab jetzt optimistisch glaube, es wird nicht gesprungen. Und das ist dann natürlich beim nächsten Mal schon wieder falsch. Ja, das heißt, dadurch kriege ich hier 2 Fehler rein und ja, dann läuft es halt weiter. Dann kommen mehrere Sprünge in Folge, das passt dann immer. Und dann, wenn dann wieder der nächste Punkt kommt, wo nicht gesprungen wird, da ist es dann wieder doppelt falsch, ja, weil ich es 2-mal rumdrehe. Also das heißt, an der Stelle sieht man schon, es wäre vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich mir etwas mehr über die Geschichte merken würde, wenn ich also nicht nur wüsste, gut, es ist beim letzten Mal gesprungen oder nicht gesprungen worden, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Informationen hätte. Ja, und diese N-Bit-Prädiktoren, die sind ja im Prinzip Zähler, Das sehen Sie jetzt beim 2-Bit-Prädiktor, der praktisch die nächste Version ist von diesem System. Und da gehe ich davon aus, dass ich mir eine Anzahl von Sprüngen oder Nichtsprüngen merke. Ja, das heißt, ich kann sagen, wenn ich zum Beispiel ständig springe, dann soll in diesem 2-Bit-Prädiktor ein Wert drin stehen, der irgendwie so ein Maximalwert ist. Ja, wohingegen, wenn ich ständig nicht springen würde, dann soll irgendwie ein Minimalwert drin sein. Wenn ich jetzt 2-Bit zur Verfügung habe, dann kann ich ja 4 Werte darin kodieren und die kann ich zum Beispiel interpretieren als ganze Zahlen zwischen 1 und minus 2. Ja, das sehen Sie hier in diesem Übergangsdiagramm dargestellt. Also der Zustand ganz rechts, der plus 1 entspricht, das soll praktisch bedeuten, soweit ich mich irgendwie zurückerinnern kann, ist maximal gesprungen worden. Ja? Und wenn ich jetzt an der Stelle wieder vorbeikomme und dann nochmal springe, ja, dann ändere ich daran nichts, weil ich habe meinen Maximalwert schon angenommen. Wenn ich aber sage, es ist nicht gesprungen worden, ja, das passt also nicht zu dem, was ich bisher mir da gemerkt habe, dann würde ich eine Position nach links wechseln, also von der 1 zur 0, ja, hätte also meinen Zähler um 1 reduziert. Ja, in der idealen Welt hätte ich nicht 2 Bit zur Verfügung, sondern unendlich viele Bit, dann hätte ich einen echten Zähler. Dann würde ich ganz am Anfang, wenn das Programm startet zum ersten Mal, würde ich überall einen Wert 0 reinschreiben, weil ich nicht weiß, ob gesprungen wurde oder nicht. Und dann würde ich für jeden Sprung, den ich tatsächlich mache, würde ich den Zähler um 1 erhöhen, also auf 1, auf 2, auf 3 und so weiter, soweit es geht. Und jedes Mal, wenn ich nicht springe, würde ich den wieder 1 reduzieren. Und damit würde sich dann so ein Zähler ganz schön einpendeln auf irgendwas, was man eben dann zur Vorhersage nutzen kann. Und hier sind wir halt begrenzt, weil wir sagen, es ist ein 2-bittiger Prädiktor und deswegen habe ich nur diese 4 möglichen Werte, die ich annehmen kann. Und vom Prinzip ist es eben so, jedes Mal, wenn gesprungen wird, wandere ich bei diesen Möglichkeiten 1 nach rechts. Und wenn nicht gesprungen wird, wandere ich nach links. Und wenn ich da am Ende ankomme und dann eigentlich noch weiter nach links oder noch weiter nach rechts will, dann geht es halt nicht. Ja, und das ist, was mit dem Begriff saturierender Zähler gemeint ist. Also ein klassischer Zähler, wenn Sie da den Maximalwert erreicht haben und dann noch eins drauf addieren, dann würden Sie einen Überlauf kriegen und von hinten wieder in den Zähler reinkommen mit dem kleinsten Wert, ja, und könnten dann wieder weiterzählen. Und ein saturierender Zähler, der macht das eben nicht. Der bleibt beim Maximum, wenn man noch eins drauf addiert. Wir haben den Begriff, glaube ich, schon mal gehabt im Zusammenhang mit Floating-Point-Operationen. Da gab es ja bei manchen Prozessoren auch saturierende arithmetische Operationen. Können Sie sich vielleicht daran erinnern? Das war die Idee, dass wenn ich irgendwie einen sehr großen Floating-Point-Wert habe, der nah am darstellbaren Maximum ist, ja, dass wenn ich den dann, sagen wir mal, noch verdopple, und damit er eigentlich einen Überlauf kriegen würde, dass ich dann nicht irgendwie einen komischen Fehlerwert speichere, sondern dass ich einfach den maximalen Floating-Point-Wert als Ergebnis speichere. Das ist auch in diesem Sinne saturierend, dass man, wenn man sich an die Grenzen des Möglichen heranbewegt, dass man dann eben auf dem Maximum bleibt, ja, und nicht irgendwas Komisches macht. Also wenn Sie das jetzt zum Beispiel, wenn Sie normale Integer-Multiplikation machen und Sie haben irgendwas wie max in minus 3, ja, also ein Wert, der ganz nah am größten dran ist, und wenn Sie das Ding verdoppeln, dann kommt irgendwas Komisches raus. Ja? Also irgendwas, was kleiner ist als der vorherige Wert, weil Sie halt einen Überlauf haben. Und wenn Sie irgendwie saturieren, dann gibt es nie einen Überlauf und Überträge und so weiter, sondern dann geht es immer auf die extremen Werte hin. Ja, und also wir interpretieren jetzt diese 4 Zustände, die es hier gibt, als, ja, wenn wir von der Mitte aus anfangen, bis 0, 0, also zweite Position von rechts, das würden wir als leichte Zustimmung, ja, zur Vorhersage interpretieren. Das Ding ganz rechts als starke Zustimmung, ja, das wäre ja daraus entstanden, dass wir von der Anfangsposition aus mindestens einmal, ja, in Übereinstimmung mit der Vorhersage gesprungen oder nicht gesprungen sind. Und die Werte, wo es nach links geht, ja, das würden wir also als leichte Nichtübereinstimmung beziehungsweise als starke Nichtübereinstimmung betrachten. Und die Handlungsanweisung an die CPU in dem Fall wäre jetzt einfach, dass wir sagen, okay, wenn wir Agreement oder Strong Agreement haben, dann wird so gesprungen oder nicht gesprungen, wie es halt angedacht ist. Ja, und wenn wir Opposition oder Strong Opposition haben, dann würden wir annehmen, dass es andersrum kommt. Ja? Also wenn wir jetzt einen normalen, wenn wir einen Probable Branch haben, der Probable Branch sagt ja, ich gehe davon aus, dass gesprungen wird. Ja, das wären dann die Dinge, die nach rechts gehen, die dem entsprechen würden. Und nach links wäre eben, dass wir annehmen, dass nicht gesprungen wird, obwohl wir einen Probable Branch haben. Ja, wenn Sie nicht den Probable Branch Befehl, sondern den anderen haben, ohne das Probable, dann dreht sich das genau rum. Also dann sagen Sie ja, beim normalen Branch sagen Sie ja, okay, hier ist ein Sprungbefehl, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wir nicht springen. Ja, und da würden Sie dann eben nach rechts wandern, wenn das auch Ihre Vorhersage wird. Ja, es wird etwas leichter, wenn man sich das nur für eine Art von Sprungbefehl anguckt und dann nicht über diese Agreement- und Opposition-Sachen redet, sondern über Taken und Not-Taken. So werden wir das auch in den Beispielen machen, die wir uns angucken. Ja, schauen wir einfach mal, wie das aussieht. Wenn wir das wieder mit dem Beispiel machen, das wir beim 1-Bit-Prediktor auch schon hatten. Ja, das ist ja dieses Ding. Falls Sie sich übrigens nicht mehr erinnern, dieses Yes-No, was das soll, das war dieses Mini-Programm, was Sie auf dem, war das auf diesem Foliensatz? Nee, eins weiter vorne. Also auf dem Foliensatz 8, da hatte ich in so ein kleines Programm abgedruckt, ein MMIX-Programm. Das nimmt praktisch dieses Yes-No als Argument, kann man sagen, oder als Parameter. Und dieses Yes-No gibt ein Bit-Pattern, ein Bitmuster an, das darüber entscheidet, ob an einer bestimmten Stelle gesprungen wird oder nicht. Jetzt muss ich immer gucken, wie rum ist das? Ja genau, eine 1 bedeutet immer einen Nichtsprung und eine 0 bedeutet einen Sprung. Ja, und das sehen Sie dann hier in der Spalte Verzweigung, kann man halt sehen, wie es jetzt tatsächlich der Programmablauf war, also ob gesprungen wurde oder nicht. Und gleichzeitig haben wir jetzt hier unseren Prädiktor stehen. Den Prädiktor setzen wir am Anfang immer auf 0. Ja, das ist also ja, so leichte Zustimmung, dass das so kommt, wie wir annehmen. Das heißt also hier gehen wir davon aus, dass gesprungen wird. Und bereiten entsprechend alles vor. Also füttern die Pipeline so, dass es vernünftig weitergehen kann, wenn tatsächlich gesprungen wird. Das heißt also, wir brauchen die Adresse von, also die Zieladresse vom Sprungbefehl und das, was da an Kommandos steht, das steckt man in die Pipeline rein. Ja. Was passiert jetzt? Im ersten Durchlauf, der Prädiktor steht eben auf 0,0 und das heißt eben leichte Zustimmung. Ja. Und jetzt kommt tatsächlich auch ein Sprung. Ja. Wir haben ein Taken. Und das heißt, hier in der Fehlerspalte steht nichts, denn es ist so gekommen, wie wir es angenommen haben. Und das führt dazu, dass dieser Prädiktor, den wir jetzt als Zähler verwenden, dass der um 1 erhöht wird. Also der geht von 0,0 auf 0,1. Ja, das ist dieser Übergang hier rechts von der zweiten Position von rechts zur ersten Position von rechts. Ja, ist praktisch verstärkt worden in seiner Annahme, dass gesprungen wird. Gut, dann im zweiten Durchgang müssen wir wieder schauen, okay, der Prädiktor ist jetzt im Prinzip also immer noch taken, er ist sogar stark davon überzeugt, dass gesprungen wird, also werden wir auch da wieder die Vorbereitung so für die Pipeline machen, dass wir mit dem Sprung rechnen. Tatsächlich wird auch gesprungen und jetzt würden wir den Zähler wieder um 1 erhöhen wollen, ja, weil wir wieder einen Sprung haben. Aber wir können über diesen Wert 0,1 nicht noch weiter nach oben hinausgehen, weil wir eben nur 2 Bit zur Verfügung haben. Wenn wir einen 3-bittigen oder 4-bittigen Prädiktor an der Stelle hätten, dann würden wir das jetzt nochmal um 1 erhöhen. Also vom Wert 1 auf 2 oder dann von 2 auf 3. Ja, wenn wir dafür den Platz haben, haben wir hier aber nicht. 1 ist schon unser Maximalwert, also bleibt es da. Deswegen steht hier in der nächsten Zeile dann auch wieder die 1. Ja, habe ich jetzt eine übersprungen, ist egal, das wiederholt sich halt in der Art und Weise, so lange weiter, bis irgendwann mal nicht gesprungen wird. Und das passiert jetzt hier, ja, also in Durchlauf 4 haben wir im Prädiktor wieder eine 1 stehen, gehen also wieder davon aus, dass gesprungen wird. Tatsächlich wird jetzt aber nicht gesprungen. Das ist ein Fehler, ja, im Sinne von unsere Vorhersage war falsch, zieht also jetzt diese ganzen negativen Konsequenzen nach sich. Wir müssen Sachen aus der Pipeline rausschmeißen, alles aufräumen, die neuen Befehle reinstecken und verlieren Zeit. Gleichzeitig passen wir jetzt unseren Prädiktor an. Ja, und im Gegensatz zu dem einbittigen Prädiktor, den wir vorher gesehen haben, ist es nicht so, dass wir jetzt sagen, nur weil wir einmal falsch gelegen haben, schmeißen wir alles weg und nehmen ab sofort an, dass da nie gesprungen wird, sondern wir gehen jetzt etwas moderater vor, denn es wird jetzt einfach dieser Zähler, den wir da haben, also der Prädiktor, der als Zähler implementiert ist, der wird jetzt einfach um 1 reduziert. Und da der vorher auf dem Maximalwert von 1 stand, geht er also nur runter auf 0. Ja, und das heißt im Ergebnis, dass im nächsten Schritt die Vorhersage immer noch optimistisch ist, dass gesprungen wird, obwohl wir einmal nicht gesprungen sind. Ja, aber der Zähler sagt, okay, einmal kannst du abweichen, ja, mach das nicht nochmal. Wenn wir jetzt tatsächlich an der Stelle, es passiert jetzt hier nicht, aber wenn wir tatsächlich im nächsten Durchlauf wieder nicht springen würden, ja, dann würde der Zähler nochmal erniedrigt werden von 0 auf minus 1 und dann wären die kommenden Vorhersagen wären dann tatsächlich gekippt. Ja, die wären dann für nicht springen, aber wir haben das eben hier nur einmal gemacht und danach geht es ja mit 3 Taken weiter. Ja, das heißt, das passt dann wieder, die Vorhersage ist, es wird gesprungen, tatsächlich wird auch gesprungen, dann geht der Zähler wieder hoch. Es geht da von der 0,0 wieder rauf auf die 0,1 und dann mit beginnt das Spiel von vorne. Ja, also ab hier sieht es eigentlich wieder so aus wie oben. Ich habe es nur noch einen kompletten Durchgang mit 0,0,0,1 praktisch innen nochmal reingeschrieben. Ja, ist das Prinzip klar? Ja, wenn man jetzt anstelle von diesen 1,0,0,0, 1,0,0,0, das genau umdrehen würden, also die 0 und 1 sind vertauschen, ja, das heißt also dreimal nicht springen, einmal springen, dann würden Sie sehen, es geht auch los mit einem Prädiktor von 0, dann wird direkt beim ersten Nichtsprung wird der reduziert auf minus 1, dann wird nochmal nicht gesprungen, dann wird er reduziert auf minus 2, das heißt, dann haben wir eine starke Annahme, dass nicht gesprungen wird und das geht dann so weiter. Und der eine Sprung, der dann zwischendurch mal kommt, der wird auch nur dazu sorgen, dass die minus 2 wieder auf eine minus 1 angehoben wird. Das reicht aber noch nicht, um dann im nächsten Durchgang anzunehmen, dass gesprungen würde. Ja? Und dann sieht es im Prinzip genauso aus. Also für die invertierte Folge von Nullen und Einsen arbeitet dieser einfache 2-Bit-Prädiktor genauso gut. Ja? Wobei man natürlich sich an der Stelle fragen kann, was heißt genauso gut, was heißt überhaupt gut? Immerhin jeder vierte Sprung wird ja an der Stelle falsch vorhergesagt. Ja, und dabei ist es ja so, wenn Sie sich das Muster anschauen, das ist ja nur wirklich überschaubar. Also 1, 0, 0, 0 und dann wiederholt es sich. Eine Periode von 4 könnte man sagen dazu. Wenn ich mir das irgendwie merken könnte, dass es 4 Stück sind, dann könnte ich vielleicht immer richtig liegen. Dann müsste ich nur einmal darauf trainiert werden, dass ich diesen 1, 0, 0, 0 Rhythmus habe. Und sobald ich den einmal erkannt habe und mir gemerkt habe, würde ich immer richtig liegen. Ja, solange das Programm schön weiter diesem Rhythmus folgt. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel einfach noch mehr Bit verwendet für die Speicherung oder mit anderen Techniken, die ja richtig komplexer sich das Verhalten an bestimmten Stellen merken, was wir dann nachher noch sehen werden. Ja, und jetzt nochmal die Frage, wie speichern wir den Prädiktor? Ja, vom Prinzip ist es ja so, Sie lassen jetzt ein bestimmtes Programm ablaufen, das hat an verschiedenen Stellen Sprungbefehle, also es geht ja um bedingte Sprungbefehle, die absoluten Sprungbefehle oder die unbedingten, die interessieren uns nicht in dem Zusammenhang, die machen da keine Schwierigkeiten. Ja, also wir müssten praktisch schauen, wo sind unsere bedingten Sprünge und dann müsste man eigentlich hingehen und diese Prädiktoren für jede solche Adresse, an der so ein Sprung steht, verwalten. Ja, und gut, wenn man jetzt überlegt, wie könnte man das machen, dann hätte man im Prinzip so eine Tabelle mit 2 Spalten, da würden in der linken Spalte würden die Adressen drinstehen, die Sprungbefehle enthalten und in der rechten Spalte würde der jeweilige Prädiktorwert drinstehen, ja, in dem Beispiel von eben wäre es halt ein 2-bittiger Wert. Und was müsste man da machen? Dann müssten wir jedes Mal, wenn wir jetzt so einen Sprungbefehl erreichen, müssten wir diese aktuelle Adresse in der Tabelle nachgucken. Ja, also wir hätten halt so eine Tabelle. Da hätten wir hier die Adresse, meinetwegen wäre, 0a 0b wäre vielleicht eine Adresse und 0a, 2, 1 wäre eine andere, wo auch ein Sprungbefehl ist. Und hier in der rechten Spalte hätten wir die Prädiktoren stehen. Ja, und für die erste Adresse würde da vielleicht drin stehen 1, ja, weil da mehrmals hintereinander gesprungen wurde. Und in der anderen würde vielleicht minus 2 stehen. Ja, und dann ginge die Tabelle hier nach unten weiter, ein paar hundert Einträge, weil das Programm groß ist und ein paar hundert Sprungbefehle drin sind. Ja, und wenn wir jetzt eben an die Stelle kommen, dann müssten wir das Ding halt durchsuchen. Jetzt kann man sagen, na gut, das Programm, wenn es einmal angefangen hat, haben wir einmal analysiert, wo sind die Befehle, haben wir die vielleicht in der richtigen Reihenfolge reingeschrieben, also geordnet, dann kann man die auch relativ schnell finden, dann macht man so ein Divide and Conquer, ja, dass man erst in der Mitte der Tabelle guckt, ist der Wert größer oder kleiner, kennen Sie ja diese Suchalgorithmen, dass man mit log n Schritten praktisch dann den richtigen Eintrag finden kann. Ja, aber Sie können sich vorstellen, es ist trotzdem relativ aufwendig, das so zu machen. Und ich muss natürlich möglicherweise sehr viele Adressen in diese Tabelle eintragen. Es ist ja auch nicht so, dass alle Programme gleich sind. Es gibt vielleicht Programme, wo 5% der Befehle Sprungbefehle sind, in anderen sind vielleicht 40% der Befehle Sprungbefehle. Ja, dann haben Sie Programme, die sehr kurz an sich sind oder Programme, die unglaublich lang sind, monströse Binaries, weil da die Libraries noch mit eingebunden sind. Also wie machen Sie das? Das Ganze lebt ja im Prozessor. Ja, wie soll der Prozessor sich dieses ganze Zeug merken? Also da braucht er praktisch nochmal einen eigenen Hauptspeicher oder sowas, den er im Prozessor drin haben müsste, um dieses ganze Zeug sich zu merken. Ja, also das machen wir nicht. Wir können diese Zuordnung in der Form nicht machen, dass wir wirklich für jede Adresse das machen. Und das nächstbeste, was man jetzt machen kann, ist eine Art Hashing. Ja, und da geht man hin und macht es so, wie es hier auf der Folie dargestellt ist. Also man schaut sich die Adressen an. Wenn wir jetzt eine Architektur haben, wo die Befehle immer an einem Vielfachen von 4 oder von 8 oder sowas anfangen, wie bei MMIX zum Beispiel, dann kann man erstmal damit anfangen, dass man die rechten Bits wegschmeißt von den Adressen. Ja? Weil wenn Sie zum Beispiel diese Adresse oben haben, komplett 0, und die jetzt nur um 1 erhöhen würden, also das ganz rechte Bit eine 1 ist und der Rest ist 0, das wäre ja keine gültige Startadresse für einen Befehl. Weil bei MMIX halt alle Befehle immer auf einer Adresse anfangen, die ein Vielfaches von 4 ist. Ja, die Befehle sind immer 4 Byte lang. Das heißt also, der Befehl ab der Adresse 1, das hat keinen Sinn davon zu sprechen, den gibt es nicht. Es können vielleicht Daten ab einer Adresse 1 liegen, aber nicht Befehle. Ja, deswegen brauchen wir uns schon mal um diese hinteren Bits nicht kümmern. Wenn Sie eine andere RISC-Plattform haben, wo die Dinger vielleicht nicht 4 Byte, sondern 8 Byte lang sind oder so, ja, dann würden Sie entsprechend noch mehr Bits wegschmeißen. In unserem Fall tun wir einfach die letzten 2 weg und dann bleibt halt alles nach links, nachdem die weggenommen wurde, alles, was dann links davon steht, das bleibt über. Und da betrachten wir jetzt einfach eine gewisse Anzahl von Stellen von rechts. Ja, und unterscheiden die Adressen nur noch danach, ob sie sich an diesen Bitpositionen unterscheiden. Und wenn Sie sich diese Zuordnung angucken, wir haben jetzt hier ein einfaches Verfahren gemacht, wo wir praktisch nur 2 Stellen unterscheiden wollen. Und das heißt natürlich, dass die Adresse, die ganz oben steht, und die 4 Positionen weiter unten steht, dann habe ich ja wieder dieselben 2 Bits hinten stehen, stehen wieder 2 Nullen, die sind dann nicht mehr unterscheidbar. Wenn jetzt also zufällig an beiden Adressen ein Sprungbefehl stehen würde, dann würden wir diese beiden Sprünge zusammenschmeißen in unserer Tabelle. Ja, die wären dann identisch. Wenn das jetzt diese beiden hier wären aus unserer theoretischen vollständigen Tabelle, dann würde das praktisch verschmiert. Ja, wir haben also Informationsverlust dadurch, aber es geht halt nicht anders. Man kann das dann verbessern, indem man sagt, man nimmt halt mehr Bits, aus der Adresse mehr Bits, um die zu unterscheiden, aber dadurch wächst eben die Tabelle wieder. Ja, wenn wir das mit den 2 Bits machen, dann heißt es ja, es gibt nur 4 verschiedene Adressen, die überhaupt unterschieden werden, weil alle anderen irgendwie mit einer von diesen gleich sind, aus unserer Betrachtung her. Ja, das ist wie Restklassenbildung in der Mathematik, wenn Sie das kennen. Und das heißt natürlich an der Stelle, wir müssen dann nur noch 4 Prädiktoren speichern. also viermal Platz haben für in diesem Fall 2 Bit. Ja, das heißt, insgesamt ist diese ganze Datenbank oder wie auch immer Sie das nennen wollen, diese ganze Tabelle ist nur noch 8 Bit groß. Ja, jeder Prädiktor braucht 2 Bit. Wir haben 4 Prädiktoren für 4 verschiedene Adressfamilien vielleicht, wenn man es so nennen will. Das sind insgesamt 8 Bit. Also da kann man ruhig ein bisschen großzügiger sein und zum Beispiel sagen, wir machen das nicht mit den letzten 2 Bit, diese Unterscheidung, sondern wir nehmen die letzten 10 Bit oder sowas. Ja, dann ist es immer noch eine sehr überschaubare Menge von Informationen und etwas, was gut im Inneren des Prozessors direkt verwaltet werden kann. Ja. Also es muss ein fester Mechanismus sein. Der Prozessor, wenn er hingehen würde und das Programm erstmal analysieren, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, eine theoretische, dass jedes Mal, wenn man ein Programm startet, man guckt, welche Adressen sind das, an denen die Sprungbefehle sind, und dann ändere ich vielleicht die Art und Weise, wie ich die unterscheide. Wenn ich zum Beispiel feststelle, dass ich die Sprungbefehle so krank verteilt habe, dass jeder Sprungbefehl die letzten 5-Bit-Positionen gleich hat, ja, weil die in genau festem Abstand sind, dann würde ich die ja alle zusammen in eine Klasse schmeißen und die anderen Klassen wären alle leer. Das wäre also ziemlich traurig und dann könnte man natürlich was optimieren, indem man sagt, na gut, dann betrachte ich nicht die letzten 5 Bit, sondern irgendwas in der Mitte, ja, um die zu unterscheiden. Die ganz vorderen wird man nicht nehmen wollen, weil die sind alle gleich in einem Programm, wenn es nicht gigantisch groß ist, aber dass man das ein bisschen verschiebt oder so, das wäre ein Ansatz, das zu optimieren, aber das passiert nicht. Ja, also Sie müssen einfach damit leben, dass wenn Sie halt das Programm so entwickelt haben, dass die Dinger zufällig auf dieser Architektur, wo es gerade läuft, dass die alle zusammenfallen, dann ist es halt so. Ja. Es ist ja auch eine Eigenschaft, die praktisch für den Programmierer keine Rolle spielen soll. Also wenn Sie jetzt 2 Intel-artige Prozessoren haben, die den gleichen Befehlssatz haben, also wo dieselben Programme drauflaufen können, dann könnte es sein, dass die komplett unterschiedliche Prädiktormechanismen intern verwenden. Ja, und ein Programm, was sie übersetzt haben, das läuft vielleicht auf dem einen Prozessor super mit den dortigen Prädiktoren und auf dem anderen Prozessor läuft es grottenschlecht, weil sie da genau in die eine Problemsituation reingelaufen sind. Ja, wenn man natürlich weiß, wie genau das Ganze funktioniert und man optimiert Code für eine bestimmte Plattform, ja, dann könnte man gucken, dass man halt die Sprünge so verteilt, dass das nicht passiert. Ja, also ich weiß nicht, ob es das gibt, aber das wäre jetzt eine Möglichkeit für einen optimierenden Compiler, dass der mal guckt, was mache ich hier eigentlich, baue ich hier irgendwas, was die Prädiktoren kaputt macht und dann baue ich halt irgendwo zwischendrin ein paar Knobs ein, wo nichts gemacht wird, damit ich die Sprünge irgendwie ordentlich verteilt habe. Ja, also das wäre eine Möglichkeit der Optimierung auf Compiler-Ebene. Ja, wenn man das jetzt mit diesen Prädiktoren mal ausprobiert, das sind jetzt Sachen, die irgendwie mit dem MMIX-Emulator berechnet wurden, also da ist so ein Quicksort-Programm, was in dem MMIX-Buch drin ist, das ist mal getestet worden mit verschiedenen Arten von Prädiktoren und Sie können jetzt sehen, die verschiedenen Kurven, die stehen erstmal dafür, wie viele Adressbits praktisch verwendet wurden. Ja, die ganz durchgezeichnete Kurve, da steht 0 Adressbits. Was heißt das dann? Wenn ich sage, ich verwende 0 Adressbits, um meine Prädiktorentabelle aufzubauen. Nee, also ich habe 2 Sachen, wo ich von Bit spreche. Einmal habe ich die Prädiktorlänge, also der Prädiktor, wenn es ein 2-Bit-Prädiktor ist zum Beispiel, dann ist es mit dieser Zähler von minus 2 bis 1. Ja, wenn es ein 3-Bit-Prädiktor wäre, dann wäre es entsprechend von, keine Ahnung, minus 5 bis 3 oder sowas oder bis 4. Ja, das ist die eine Geschichte, die ich in Bit angebe. Das ist auf der X-Achse abgetragen, die Länge des Prädiktors. Die Anzahl der Adressbits, das war das, wenn Sie hier schauen, wo ich praktisch meine Klassen bilde, ja, mit diesem Hashing-Verfahren. wo ich verschiedene Adressen also als gleich betrachte, um Platz zu sparen. Und hier habe ich 2-Bit genommen, ja, und kriege dann 2 hoch 2 verschiedene Klassen raus. Wenn ich da 5-Bit nehmen würde, dann wären das 2 hoch 5, also schon ein bisschen mehr. Und wenn ich 0-Bit nehme, ja, dann ist es einfach 2 hoch 0, dann habe ich eine Klasse. Das heißt, ich unterscheide nicht die Adressen. Dann mache ich also sowas wie eine globale Betrachtung. Ich gucke mir dann nur noch an, wie die Sprünge überhaupt im Programm gelaufen sind, ohne zu wissen, an welcher Adresse das Ganze passiert ist. Weil ich die Adresse in keiner Weise mehr irgendwie verarbeite. Das heißt 0-Bit. Ja? Wenn ich 0-Bit verwende, um die Adresse zu speichern, heißt es, ich speichere gar nichts über die Adresse. Ich weiß nichts darüber. Aber Sie sehen auch, der 0-Bit-Prediktor, der dann praktisch ein einziger Wert ist. Ja? Also das wäre so, als ob ich hier in der Tabelle alles rausschmeiße und ich habe nur noch einen einzigen Wert in der Tabelle drinstehen. Hier steht auch keine Adresse mehr, sondern da steht nur mein Programm oder so. Ja? Und was ich dann kriege als Information, ist praktisch etwas über die globale Programmausführung. Also das Programm springt vielleicht an allen möglichen Stellen hin und her und ich merke mir einfach nur durch so einen Zähler, wie oft ist gesprungen oder nicht gesprungen worden. Unabhängig davon, von welchem Befehl ich eigentlich da spreche. Ja, das ist natürlich am platzsparendsten, weil ich nur diesen einen einzigen Prädiktorwert mir merken muss. Also da brauche ich, wenn ich einen 2-Bit-Prädiktor habe, halt genau 2-Bit und das ist alles, was ich speichere. Aber schon das kann was bewirken. Ja, Sie sehen hier, also das ist diese schwarze, ganz durchgezeichnete Kurve, wenn der Prädiktor jetzt auch nur 1-Bit lang ist, und 1-Bit hieß eben, wir merken uns wirklich nur, was beim letzten Mal passiert ist. Gesprungen oder nicht gesprungen. Und das Ganze global für das vollständige Programm, dann kriegen wir hier eine Trefferrate von 53%. Ja, das heißt, 47% ist falsch. Das ist also so im Rahmen dessen, was man auch bei zufälligen Entscheidungen erwarten kann. Das ist nicht gut. Ja, eine Trefferrate von 53% ist nicht toll, weil die kann ich auch kriegen, indem ich einfach rate. Oder indem ich, wahrscheinlich bin ich besser, wenn ich immer annehme, nicht zu springen. Ja. Aber schon, wenn jetzt die Prädiktorlänge auf 2-Bit wächst, das war das, was wir gerade eben gemacht haben, dass wir eben nicht mehr uns nur das letzte Mal merken, sondern dass wir einen Zähler haben, der einfach mitzählt. Ja, und der sich aber nur mit 2-Bit merken kann, wie oft gesprungen oder nicht gesprungen wurde, dann geht es schon hoch auf ungefähr 59%. Und wenn ich den Prädiktor noch weiter verlängere, ich weiß jetzt gar nicht, was haben wir gesagt, bei 2-Bit, da haben wir minus 2, minus 1, 0 und 1. Und wenn ich das mit 3-Bit mache, dann kann ich noch nach links und rechts 2 Werte dazu nehmen. Ja, also das wäre bei 3-Bit die möglichen Werte, die mein Zähler annehmen kann. Also ich habe 8 verschiedene Werte, die ich mir dann merke. Und das hier am Ende, die 3 würde halt heißen, es ist nacheinander 3-mal gesprungen worden. Ja, und dann muss ich, um hier ganz nach hinten zu kommen, praktisch 7-mal nicht springen, um diesen Wert auf der linken Seite zu erreichen. Also damit merke ich mir schon einiges mehr. Und da steigt jetzt die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg, also für die erfolgreiche Vorhersage, schon auf 66, irgendwas Prozent. Ja, ist also schon wieder ein ganzes Stück besser geworden. Und das sehen Sie dann, je länger der Prädiktor wird, in Bit, ja, die Länge vom Prädiktor, umso größer wird das, weil ich mir immer genauer merken kann, was da passiert. Sie sehen aber auch, das flacht ab. Also zum Beispiel hier von 4 nach 5 Bit ist hier jetzt kein Unterschied mehr festzustellen für dieses konkrete Programm. Ja, das ist jetzt keine absolute Aussage über die Qualität des Prädiktors, sondern nur für dieses Quicksort-Programm gemessen. Ja, nehmen Sie ein anderes Programm, sieht es vielleicht anders aus. Gut, und die gestrichelten Kurven, die verwenden jetzt unterschiedliche Anzahlen an Adressbits, ja, um das Ganze eben nach Adressen sortiert sich zu merken. Und Sie sehen hier die eine Kurve, die fast identisch mit der komplett durchgezeichneten läuft, die sieht ungefähr gleich aus, obwohl da ein Adressbit verwendet wird. Ja, das heißt, dieser Übergang von ich interessiere mich gar nicht für die Adresse, ich speichere globale Informationen, so ich merke mir ein Adressbit, ja, kann also zwei Kategorien praktisch von Adressen unterscheiden, hat in dem Fall nichts gebracht. Es ist so nah aneinander, dass es vielleicht sogar irgendwie Messfehler oder sowas sind, das weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es tatsächlich ein Beispiel, dass die Adressen alle so ausgerichtet sind, dass sie gar nicht unterscheidbar sind. Oder dass vielleicht nur ein oder zwei von den Sprungbefehlen in einer anderen Kategorie sind, während die große Masse in einer eigenen Kategorie zusammengefasst ist. Ja, das würde erklären, dass das Ergebnis so ähnlich ist. Wenn wir dann noch mehr Adressbits nehmen, dann kommen wir bei zwei Adressbits hier auf die untere von den beiden oben zu sehenden Kurven. Ja, und da geht es schon bei einer Prädiktorlänge von 1 mit einem etwas höheren Wert los und entwickelt sich dann auch nach oben. Ja. Zusammenfassend kann man also sagen, es hilft erstens, den Prädiktor zu verlängern, aber es hilft nicht, ihn beliebig lang zu machen. Irgendwann, relativ bald, ist es ausgereizt. Und andersrum, auch die Anzahl der Adressbits zu erhöhen, das verbessert das Ganze auch. Ja. Aber ich meine, das ist das, was wir erwarten. Weil die Idee bei dem Ganzen ist ja, während der Programmausführung irgendwie ein Muster zu erkennen, nachdem halt mal gesprungen wird und mal nicht, und sich das irgendwie zu merken. Und je umfassender ich mir das merke, indem ich einfach mehr Speicherplatz zur Verfügung habe, um mich daran zu erinnern, was war schon mal, desto besser können halt die Ergebnisse sein, die dabei rauskommen. Okay, was wir bis jetzt gemacht haben, ist, dass wir im Prinzip durch diese n-bittigen Prädiktoren sowas wie einen Zähler implementiert haben. Ein Zähler ist aber noch nicht dasselbe, wie dass ich mir wirklich merke, nach welchem Muster gesprungen ist. Ja, weil wenn ich zum Beispiel sowas hier habe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, und dieses Muster wiederhole ich jetzt, und so weiter, dann habe ich ja immer vier Sprünge meinetwegen, wenn die 1 ein Sprung sein soll, und 2 Nichtsprünge. Dann wieder 4 Sprünge, 2 Nichtsprünge. Ja? Und im Vergleich dazu dieses Muster hier, 1, 2, 3, 0, 1, 2, nee, 1, 0, so, 1, 1, 1, 0, 1, 0, ja, im Vergleich dazu dieses Muster, das ist, wenn ich immer das nach 6 Schritten betrachte, ist es natürlich gleich von der Anzahl der Sprünge oder Nichtsprünge. Ja, also ich bin hier jeweils, wenn ich immer hier einen Schnitt mache und es angucke, dann bin ich 4-mal gesprungen und 2-mal nicht. Das gilt hier unten auch. Das heißt, wenn ich das Ganze mit einem Zähler verarbeite, also einfach nur einen Zähler habe, dann habe ich zwar an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel hier, ja, da habe ich einen Unterschied. Hier werde ich sehen, im oberen Fall bin ich 4-mal gesprungen, im unteren Fall 3-mal und 1-mal nicht. Ja, und an der Stelle ist es dann wieder gleich, ja, weil der hier unten wieder aufholt. Also ich habe wenige Stellen, an denen ich mit einem Zähler diese beiden Sequenzen unterscheiden kann. Und an vielen Stellen sieht es genau gleich aus. Aber wenn ich da jetzt so drauf gucke, sehe ich natürlich sofort, das eine Muster ist ein anderes als das andere. Ja, das heißt, ich könnte, wenn ich einmal dieses Muster erkannt habe, 4 Einsen, 2 Nullen und eben glaube, dass das immer wieder kommt, dann kann ich eigentlich perfekte Vorhersagen machen. Ja, ab dieser Position, ich muss es vielleicht noch einmal, müsste es noch einmal durchziehen, um das zu erkennen, dass es wirklich eine Wiederholung ist. Und dann würde ich sagen, ja, das machen wir jetzt immer so. Dann würde ich keine Fehler mehr machen, wenn das Programm wirklich so durchläuft. Und genauso für das Ding darunter, das wäre halt dann eine etwas andere Reihenfolge von Sprüngen und Nichtsprüngen und ich wüsste immer, was passiert. Und das kann mir ein Zähler nicht bieten. Der Zähler ist zwar hilfreich an der Stelle, aber viel besser wäre es, wenn ich mir einfach das komplette Muster merken würde. Und das können wir machen, indem wir uns eben eine komplette Vorgeschichte merken. Ja, das ist eben die Idee, also Sprungvorhersage mit Vorgeschichte. Wir wollen diese Muster erkennen und wir werden jetzt ein Schieberegister verwenden, wo wir einfach die letzten Sprungentscheidungen, ja, nein, wo wir die drin speichern werden. Ja, und das ist etwas teurer, als einfach nur einen Zähler zu haben, weil es eben unterschiedliche Kombinationen von Sprung, Nichtsprung gibt, die auf eine gleiche Summe im Zähler hinauslaufen würden, aber in der internen Speicherung halt anders aussehen. Und das Ganze kann ich jetzt global oder lokal machen. Und was heißt an der Stelle global oder lokal? Die Idee bei lokal ist, das geht jetzt wieder so in diese Richtung Adresshashing, ja, nein, was machen wir da? Bei der lokalen Geschichte will ich eigentlich für jeden separaten Sprungbefehl mir die Historie merken. Also wenn der an diese Stelle kommt, was macht er dann da typischerweise? Was hat er die letzten 10 Sprünge da getan? Ja, und die Alternative dazu ist es, dass ich das Ganze global mache, also auf das Gesamtprogramm einfach gucke und da schaue, wie sind die Sprünge verlaufen, halt in der Vergangenheit. Ja, das würde dem entsprechen, wenn wir dieses Adresshashing machen, was ich eben beschrieben habe, dass wir da wieder 0 Bit für die Adresse nehmen würden. Ja, dann kriege ich eine globale Speicherung, weil ich die einzelnen Sprungbefehle überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Ja, also das wäre eben diese globale Geschichte. Es gibt dann genau ein einziges Schieberegister. Und wir haben aber trotzdem mehrere Prädiktortabellen für die verschiedenen Adressen. Ja, wir werden praktisch für jede Sprungadresse auch wieder über so ein Hashing-Verfahren, also nicht tatsächlich jede, sondern wieder nur nach so Klassenbildung unterscheiden. Aber für verschiedene Adressen können wir Prädiktortabellen haben. Und was bedeutet die Prädiktortabelle? Die Idee ist dabei, wenn ich jetzt einen Sprungbefehl erreiche und jetzt die Entscheidung treffen will, bereite ich die Pipeline so vor, dass ich mit dem Sprung rechne oder nicht. Was mache ich dann? Ich gucke erstmal in mein Schieberegister rein. Ich habe an der Stelle, weil ich global das Ganze mache, habe ich nur ein einziges Schieberegister. Da stehen die letzten Sprünge, die im Programm passiert sind oder nicht passiert sind, die stehen da drin. Jetzt suche ich die Prädiktortabelle für die aktuelle Adresse. Ja, das wird wieder über so eine Hashing-Geschichte laufen. Und jedenfalls finde ich dann eine Prädiktortabelle, die genau dieser Adresse zuzuordnen ist, ja, die also das Verhalten für diese Adresse beschreibt. Und da stehen jetzt für jeden möglichen Wert, der in dem Schieberegister drin sein könnte, stehen jetzt Werte drin. Ja, und das heißt, was sind die möglichen Werte, die da drin stehen können? Das sind natürlich einfach alle Bit-Kombinationen. Also entsprechend muss ich das Ding nicht wirklich als Tabelle mit 2 Spalten speichern, sondern ich schreibe einfach die Vorhersagen der Reihe nach runter und dann gucke ich halt, dass ich richtig über so einen Index in dieses Ding reinschaue. Ja? Also ich muss die nicht, diese verschiedenen Inhalte, die in dem Schieberegister stehen könnten, die muss ich nicht in der Tabelle auch nochmal speichern. Sehen wir gleich im Beispiel, wie das aussieht. Ja, also schauen wir uns das hier an. Was wir sehen links, das soll die globale Geschichte sein von allen bedingten Sprüngen, die wir in dem Programm bisher hatten. Und es geht in der Zeit so von oben nach unten. Und die Idee ist jetzt, an der Stelle, wo Sie den Frowny da, den traurigen Smiley sehen, ja, da soll vorhergesagt werden, ob an der Stelle gesprungen wird oder nicht. Und was man jetzt macht ist, wir gehen jetzt davon aus, dass dieses Schieberegister, was wir haben, dass das 4 Bit lang ist. Und dann schauen wir die vorherigen 4 Sprünge halt an, die stehen ja in dem Schieberegister drin. Ja? Wir hatten die Sequenz praktisch TNNT, also taken, not taken und taken. Und das ist in Dualdarstellung dann eben 1001. Jetzt müssen wir für diesen aktuellen Sprungbefehl, der hier ist, der jetzt hier passiert, müssen wir jetzt die richtige Prädiktortabelle suchen. Und in dieser Prädiktortabelle gucken wir jetzt einfach an der Stelle 1001 nach, was steht da drin. Ja, also nochmal tatsächlich werden Sie diese eine Tabelle, das ist eine einzige für eine bestimmte Adresse, die werden Sie nicht wirklich so speichern, dass Sie hier die linke Spalte auch irgendwie ablegen. Ja, das werden Sie nicht machen, weil wenn Sie das anschauen, das sind einfach alle Bit-Kombinationen von 4 mal die 0 bis 4 mal die 1 dual durchgezählt. Also die müssen Sie nicht speichern, sondern Sie speichern tatsächlich nur die Werte, die hier in der rechten Spalte stehen. Aber für die Darstellung, für das Verständnis ist es natürlich besser, das so aufzuschreiben. Ja, aber in der CPU wird es so nicht gespeichert. Es werden nur die Sachen, die rechts stehen, gespeichert. Das heißt, man verwendet dieses 1001 einfach als Index in die Tabelle. Ja, was ist 1001? 1248, das ist 9. Ja, dann wird halt der 10. Eintrag, wenn man aber 0 anfängt, einfach der 10. Eintrag aus diesem Datenblock wird da ausgelesen. Und da steht jetzt in dem Fall eine minus 2 drin. Und das heißt eben in unserem Verständnis, die Annahme, dass nicht gesprungen wird, und zwar die ganz starke Annahme. Also es muss vorher ein paar Mal an der Stelle nicht gesprungen worden sein. Und jetzt ist es aber so, dass an der Stelle dann doch gesprungen wird. Ja, das heißt, in dem Fall haben wir das Szenario, wo wir eben einen Fehler gemacht haben. Und das würde eben an der Stelle dazu führen, dass wir wieder unseren ganzen Overhead haben für das Neubefüllen der Pipeline oder Rauslöschen von den Befehlen. Und dieser Prädiktor hier, der würde jetzt, weil der auch wieder so ein Zähler ist, von minus 2 auf minus 1 erhöht werden. Ja. Und danach geht's weiter. Und unten sehen Sie jetzt noch einen Block, wo es mal funktioniert hat. Hier haben wir also, es geht jetzt um den Befehl, hier dieses N unter dem Strich. Dafür wollen wir die Vorhersage machen. Und dann sehen Sie, in der Geschichte war vorher zweimal nicht gesprungen und zweimal gesprungen. Und das entspricht in der Dualdarstellung 0011. Gucken wir wieder in die Tabelle. Das ist jetzt in diesem Fall zufällig die gleiche Tabelle, um es optisch einfacher darzustellen. Ja, tatsächlich würden wir halt wieder im Rahmen von dieser Hashing-Geschichte gucken, welche Tabelle ist es eigentlich. Das könnte dann auch eine von denen, die hier hinter abgebildet sind, sein. In dem Fall passt es wieder und dann gucken wir hier nach. Da steht drin minus 1. Das interpretieren wir auch wieder als, wir nehmen an, es wird nicht gesprungen. Dann wird auch tatsächlich nicht gesprungen. Und das heißt also, wir waren an der Stelle erfolgreich. Weiterhin würden wir dann jetzt noch diesen Zähler hier aktualisieren. Und zwar würden wir den dann auf minus 2 setzen, weil wir ja wieder nicht gesprungen sind. Also darin bestärkt in der Annahme, dass da nicht gesprungen wird. Dieser Zähler würde jetzt anschließend auch auf minus 2 gesetzt. Ja. Also Sie sehen, wir haben auch diese Zähler, aber die Zähler werden jetzt zugeordnet jeweils einer solchen möglichen Historie. Ja. Damit kriegen wir, wenn das Programm lang genug läuft, für jede mögliche Vorgeschichte, die es gegeben haben kann, ja, bekommen wir eine Aussage, wie wahrscheinlich ist das, dass wenn wir nochmal diese Art von Historie sehen, dass dann gesprungen wird oder nicht gesprungen wird. Ja, ist praktisch eine aufgebohrte Version von diesem Zählerverfahren. Und das ist noch die kleine Variante, weil wir eben hier eine globale Historie haben. Das heißt, dieses Schieberegister, mit dem wir anfangen, also wo der Beginn von dieser Auswertung eben ist, dass wir schauen, was ist denn in der Vergangenheit passiert, da speichern wir bisher nur global für das ganze Programm die Vorgeschichte. Und das kann man jetzt eben noch verbessern, indem man zu einer lokalen Historie übergeht. Und das heißt, dass wir jetzt auch wieder mit Adresshashing, ja, mit diesem selben Verfahren, dass wir jetzt hingehen und im Prinzip aber für jede Sprungadresse ein separates Schieberegister auch haben. Das heißt, jetzt wird nicht mehr nur diese Tabellen werden nicht nur angelegt, sondern wir merken uns auch, wenn wir an einer Adresse sind, wie sind wir in der Vergangenheit hier gesprungen. Das gibt dann einen ganz genauen Blick örtlich auf eine bestimmte Position im Programm, wie da das Verhalten ist. Vorher sehen wir praktisch nur das Gesamtverhalten, wir gucken gar nicht so genau hin und sagen nur, ja, wie waren denn die letzten Sprungentscheidungen. Und jetzt schauen wir uns das an jedem Punkt separat an. Und das heißt also, dass wir jetzt für jede Adresse eben separat das Schieberegister und die Prädiktortabelle haben. Ja, und damit wird jetzt das Auswerten der Informationen wird etwas komplizierter. Wenn wir jetzt wieder an so eine Stelle kommen, wo wir springen wollen oder also entscheiden müssen, wie die Pipeline weiter betankt wird, dann müssen wir erstmal das richtige Schieberegister finden. Das hängt eben von der Adresse ab. Über dieses Hashing-Prinzip finden wir das richtige Register. Dann muss wieder die passende Prädiktor-Tabelle ausgesucht werden. Ja, auch zur Adresse passend. Also dieser zweite Schritt, der ist genauso wie beim globalen System. Nur der erste ist da anders. Und jetzt suchen wir halt den Schieberegisterinhalt wieder in der Prädiktor-Tabelle. Ja, sehen wir das nochmal vergleichen hiermit. Dieser ganze Teil rechts, der sieht genauso aus. Es gibt diese ganzen Prädiktor-Tabellen für die verschiedenen Adressen. Nur, dass wir jetzt diese Schieberegister halt auch nochmal für jeden Sprungbefehl separat haben. Ja, und damit kann man, dauert es eben etwas länger, weil man muss zunächst rausfinden, wo ist das Schieberegister für meine aktuelle Adresse. Das ist also ein Schritt mehr, um intern irgendwie zuzugreifen. Ja, in dem globalen Modell muss ich nicht groß überlegen, wo ist mein Schieberegister. Das ist sowas wie ein internes Prozessorregister, das ist fix. Und in dem lokalen Modell muss ich erst in der Tabelle nachgucken und zu der Adresse das richtige Schieberegister finden. Ja, und wie das im Beispiel abläuft, dass ich überlege gerade, ob ich das noch vor der Pause mache. Ah ja, doch, ich mache das noch vor der Pause. Vielleicht lassen wir die Pause auch weg und ich mache da ein bisschen früher Schluss. Sollen wir schauen, weil ich will das Beispiel noch direkt hinten dran bringen. Das ist sonst blöd. Wir schauen uns das nämlich mal an, wie das Ganze jetzt läuft mit diesen Historien. Wir gehen wieder davon aus, dass wir dieses einfache MMIX-Programm haben, was praktisch so ein Bit-String verwendet, um dem Programm eben zu sagen, in welcher Sequenz gesprungen oder nicht gesprungen wird, damit wir testen können. Ja, und wir nehmen an, dass dieses Yes-No, das ist eben dieses Register, was diese Informationen enthält, dass es immer 1100, 1100 ist. Ja, also das bedeutet immer, es wird zweimal gesprungen, zweimal nicht gesprungen. Und diese ganzen Prädiktoren, die wollen wir wieder auf 0,0 initialisieren, also dieses leicht optimistische, ich gehe davon aus, es wird gesprungen. Und unsere Skala sieht so aus, es gibt dann vier Werte, also die Prädiktoren sind 2 Bit lang und die haben eben die gleiche Bedeutung wie vorhin. Wenn Sie das jetzt mit den anderen Folien vergleichen, ich glaube, bei den anderen Folien läuft der Counter so, dass hier 1,1 und hier 1,0 steht. Ja, ignorieren Sie das einfach. Sie haben halt einen Zähler, der 4 Werte annehmen kann. Und in diesem Fall habe ich es andersrum kodiert. Ja, und bei der Historie gehen wir davon aus, dass wir die Historie annehmen als 4-mal nicht gesprungen. Ja, mit irgendwas müssen Sie ja starten. Wenn Sie das Programm wenn das Programm loslegt zum ersten Mal, dann wissen Sie nicht, was da bisher passiert ist. Da muss also irgendwas drinstehen, schon in diesem Schieberegister. Ja, sonst, es muss ja irgendwie vorbelegt sein. Okay, und jetzt müssen wir eben nach jedem Sprung, müssen wir den Prädiktor aktualisieren. Und da gucken wir jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Also, wir haben eine Folge, die wird bestehen aus taken, taken, also gesprungen, gesprungen und dann zweimal nicht gesprungen, wieder zweimal gesprungen, wieder zweimal nicht gesprungen. Ja, das ist das, was hier in der linken Spalte steht, die sich jetzt langsam entwickeln wird. Also da wird dann einfach TT, NN, TT und so weiter drinstehen. Und wir möchten das vorhersagen, ob das, ja, was da wirklich passiert. Die Historie ist am Anfang, wie gesagt, auf 4N, ja, weil noch nichts bekannt ist. So, jetzt haben wir unsere Prädiktor-Tabelle und da steht für diese 4N-Werte am Anfang 0,0 drin, weil wir gesagt haben, alle Prädiktoren sind auf leicht optimistisch 0,0 vorbelegt. Ja, dieses 0,0 interpretieren wir genauso, wie wir auch 0,1 interpretieren würden, als wir gehen davon aus, dass gesprungen wird. Und jetzt ist es ja auch so, dass also tatsächlich gesprungen wird. Ja, das wissen wir ja, weil wir das in das Testprogramm so reingesteckt haben. Deswegen ist hier ein froher Smiley dran, weil es funktioniert hat. Und die Konsequenz ist, dass zum einen halt richtig gesprungen wird, wie vorhergesagt, und wir andererseits diesen Prädiktor auch aktualisieren. Ja, weil wir haben jetzt gelernt, ja, in dem Fall für 4n, wenn 4n in der Historie steht, dann ist tatsächlich gesprungen worden, so wie wir es vorhergesagt haben, also wird der Zähler um 1 erhöht. Ja, das heißt, der Zähler für n geht hoch auf 0,1. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Ja! So. Im zweiten Schritt hat sich die Historie jetzt geändert, weil wir haben ja einen ersten Sprung gehabt. Ja, das ist ein Schieberegister, wir schieben das Zeug nach links raus und fügen die neue Information rechts ran. Das heißt, da haben wir jetzt NNNT drinstehen. Dreimal nicht gesprungen, einmal gesprungen. Wir wissen schon vorab, weil wir halt das Ganze so aufgebaut haben, dass wieder gesprungen werden wird, aber wir wollen ja den Vorhersagemechanismus überprüfen. Ja, das heißt also, wir müssen jetzt in die Prädiktortabelle für NNNT gucken. Die habe ich jetzt hier hinzugefügt. Da steht am Anfang auch 0,0 drin, weil eben einfach alle Prädiktoren darauf initialisiert sind. Wir sagen also einen Sprung vorher. Es wird tatsächlich gesprungen, also passt das. Und diese Verstärkung schreiben wir auch wieder in die Tabelle rein. Also wir machen aus der 0,0, die da anfangs drin stand, eine 0,1. Das ist genau dasselbe, was ich gerade eben beim ersten Schritt erklärt habe. Ja, jetzt schiebt sich wieder das Register 1 nach links raus. Es wird also jetzt NNTT im nächsten Schritt drinstehen. Und das heißt, wir müssen jetzt wieder einen neuen Eintrag angucken in der Prädiktortabelle, den für NNTT. Und da steht jetzt wieder 0,0 drin, halt unser Initialwert. Tatsächlich merken wir aber jetzt, es wird nicht gesprungen. Ja? An der Stelle machen wir also einen Fehler. Und der Fehler ist halt zum einen bedauerlich und zum anderen führt er dazu, dass wir diesen Eintrag der Prädiktortabelle in die andere Richtung verändern. Also der wird jetzt von 0 auf minus 1 gesetzt. Ja, das minus 1 haben wir jetzt hier durch 1,0 kodiert. Also in dem Fall geht der Zähler nicht rauf, sondern er geht runter. Ja, und so geht es jetzt weiter. History-mäßig sind wir jetzt bei NTTN angekommen. Da kriegen wir schon wieder einen neuen Eintrag in der Prädiktortabelle. Und da steht auch wieder 0,0 drin, weil wir immer noch in der Auswertung von praktisch Initialwerten sind. Das ist wieder falsch, weil er wieder nicht gesprungen wird. Also wird auch dieser Zähler nach unten verändert. Ja? Schreiben wir also auch da eine 1,0 rein. Wenn wir jetzt 1 weiterkommen, dann sind wir bei TTNN als History. Ja, wir haben also wieder das nach links geschoben und den neuen Sprung eingetragen. Und das TTNN haben wir bisher auch noch nicht gehabt, also wieder ein neuer Eintrag. Da steht auch wieder 0 drin, wir gehen von einem Sprung aus. Jetzt ist es ja so, dass wir immer abwechseln, zweimal springen, zweimal nicht. Jetzt sind wir wieder in der Phase, wo wir springen, also da passt es wieder. Das heißt, das läuft jetzt ab hier im Prinzip so weiter wie die ersten beiden Schritte. Na, wenn Sie das schauen hier, da hatten wir auch, passt, erhöhen um 1, hier auch passt, erhöhen um 1. Das machen wir jetzt hier nochmal. Ja, sehen Sie, hier ist schon wieder der nach oben veränderte Zähler für diesen Prädiktor. So, dann kommt TNNT. Das macht jetzt den letzten Eintrag der Tabelle auf. Und da ist das Ganze auch nochmal so. Und wenn es jetzt weitergeht, im nächsten Schritt schieben wir jetzt das TNNT nach links raus, schieben ein T rein und kriegen damit NNTT. Den hatten wir aber schon. Ja? Das ist der hier. Und so bleibt es auch. Es gibt nur, in dieser Beispielprogrammausführung gibt es nur die Varianten, wo immer zwei Ns und zwei Ts ja, halt so durchgeschoben werden. Aber es kann nicht sowas wie NTNT geben. Deswegen kriegt die Tabelle hier auch nicht alle 2 hoch 4 Spalten, die sie haben könnte, also 16 Stück, sondern sie bleibt überschaubar bei diesen 6 Spalten. Und im nächsten Schritt passiert jetzt eben Folgendes. Da haben wir hier NNTT in der History drin stehen, gucken also in der schon mal betrachteten Spalte, was ist da? Da steht die 1,0 drin, weil wir da ja schon mal waren. Ja? Also über diese Art von Historie sind wir schon mal gestolpert, haben damals einen Fehler gemacht, was als Konsequenz hatte, dass wir den Zähler nach unten verschoben haben, ja? Also reduziert haben. Jetzt sehen wir das wieder. Sehen also, es wird davon ausgegangen, dass nicht gesprungen wird, bereiten alles passend vor. Es wird tatsächlich nicht gesprungen. Zur Belohnung gehen wir noch weiter runter mit dem Zähler. Ja, also Sie können auch den Zähler runternehmen, wenn es so kommt, wie Sie es erwarten, ja, weil sich das dann halt verstärkt. Und das heißt, er hat jetzt unten den Maximalwert angenommen oder den Minimalwert. Ja, den kleinsten möglichen Wert hat er jetzt von -2. Und genauso im nächsten Schritt, das ist ja dasselbe in grün, halt 1 versetzt, wird jetzt auch auf den Negativwert -2 gesetzt. Und dann geht es entsprechend weiter. Wir sind jetzt wieder bei den Fällen, wo tatsächlich gesprungen wird. Das ist auch eine Wiederholung, also da sind wir auch schon mal gewesen. Hier würden wir jetzt den Zähler gerne von 0,1 nochmal 1 erhöhen wollen. Geht aber nicht, weil wir einen 2-Bit-Zähler nur haben und ja saturierend das Ganze machen. Also der Wert muss jetzt so bleiben. Ja, deswegen habe ich das hier unten nicht gefettet, diesen Eintrag, weil er sich nicht verändert hat. Also die fetten Markierungen, die deuten immer an, dass sich ein Wert geändert hat. Und hier muss er halt bleiben. Wenn es ein 3-bittiger Zähler wäre, hätten wir an dieser Stelle auch eine Änderung. Gut, machen wir es noch ein letztes Mal. Und dann sehen Sie, die Tabelle ist komplett. Es hat keinen Sinn, die jetzt noch weiter fortzusetzen, weil sich jetzt nichts mehr tut. Ab diesem Zeitpunkt sind die Vorhersagen perfekt, weil die Informationen, die wir gespeichert haben, ausreichen, um dieses einfache TTNNTT-Muster perfekt vorherzusagen. Ja? Ja?
Funktioniert das jetzt aber auch nur deswegen so gut, weil wir zufälligerweise eine 4-Bit-Kombination haben, die sich immer wiederholt und genau eine 4-stufige
Diskurse. Ja, genau. Ja, das müsste man ausprobieren. Also es wird die Länge des Musters, was sich wiederholt, hat natürlich direkt was mit der Historie zu tun. Ja, wenn Ihre Historie zu klein ist, um so ein Muster komplett zu speichern, dann wird es schwierig. Es kann aber trotzdem funktionieren. Wenn Ihr Muster zum Beispiel so aussieht, ja, eine 1 und dann viele Nullen oder sowas, dann haben Sie ja, Sie müssen ja praktisch die 1 dann immer erkennen irgendwie und zumindest den Übergang von der 1 zur 0, den werden Sie immer richtig haben. Nur den Übergang von der 0 wieder zurück zur 1, den sehen Sie nicht, weil Sie sehen dann hier nur so einen Ausschnitt von Nullen und wissen nicht, wie weit ist die letzte 1 schon weg. Das haben Sie dann halt vergessen. Ja? Also ein maximal gutes Ergebnis wird man immer nur erreichen können, wenn die History lang genug ist, um das komplette Verhaltensmuster aufzunehmen. Das spielt dann natürlich mit rein, wenn wir nicht eine globale Historie haben, sondern lokale Historien für die verschiedenen Sprungbefehle, dann muss die Historie insgesamt nicht so lang sein. Ja, weil es wahrscheinlich ist, dass ein Muster für eine einzige Adresse, an der der Sprungbefehl steht, dass das Muster kompakter und also damit besser speicherbar ist, als für das gesamte Programm, was vielleicht hunderte von Sprungbefehlen enthält. Ja. Gut, als letztes zu diesem Thema schauen wir uns noch den Platzbedarf an, ja, in welchem Umfang da jetzt eigentlich im Prozessor Sachen gespeichert werden müssen. Sie müssen immer überlegen, wovon wir hier reden. Das ist nicht irgendwelches Zeug, was Sie in den Hauptspeicher schreiben und dann irgendwie gemütlich mal auslesen, sondern das passiert ja alles während des Pipeline-Aufbaus. Also diese ganzen Entscheidungen, die müssen ja ruckzuck getroffen werden, weil in dem Moment, wo klar ist, es ist ein Sprungbefehl, sind Sie ja in der Dekodierphase von dem Sprungbefehl und da müssen Sie ja schon entscheiden für Instruction Fetch, ja, für die nächste Stufe, was hole ich denn für eine Instruktion. Also das muss schnell gehen, deswegen sitzen diese ganzen Dinge direkt in der CPU. Und um jetzt auszurechnen, was wir für einen Platzbedarf haben, muss man halt schauen, na gut, was haben wir denn? Bei diesem Adresshashing, wenn wir davon ausgehen, dass wir A, relevante Bits speichern, ja, wenn Sie sich nochmal anschauen, zapp, da sieht man nochmal das Beispiel mit dem Hashing. Bei den Adressen, die da rechts dargestellt sind, das können Sie jetzt, glaube ich, leider nicht erkennen, weil das ist hier grau, die letzten zwei Nullen jeweils. Ja, das war das, was jetzt bei MMIX zum Beispiel nicht unterscheidbar ist, weil es immer 0,0 ist. Die ignorieren wir also. Und hier haben wir in dem Fall jetzt 2 Bits von der verbleibenden echten Adresse, sage ich mal, haben wir betrachtet und die zur Klassenbildung verwendet. Also das wäre dann 2 Bit. Ja, also in dem Fall wäre a gleich 2 und das heißt dann, es gibt 2 hoch a verschiedene Adressen. Das ist einfach ein Parameter, den man halt einstellt, wenn man so ein Verfahren konstruiert. Dann die Frage, wie groß ist das Schieberegister, beziehungsweise wie groß sind die Schieberegister? Ja, abhängig davon, ob ich ein globales oder mehrere lokale habe. Und dann haben wir n-bittige Prädiktoren und bei 2-Bit zum Beispiel ist das dieser 2-bittige Zähler, den wir jetzt schon ein paar Mal verwendet haben. Und gut, dann rechnen wir das aus. Nehmen wir erst für die globale Historie, das ist schneller berechnet. Ja, von links nach rechts. Erstmal natürlich die Länge des Schieberegisters, die Anzahl der Bits, die werden wir brauchen, das ist B. Dann haben wir 2 hoch A Prädiktortabellen. Ja, weil wir haben ja 2 hoch A prinzipiell unterscheidbare Adressen und für jede Adresse oder jede Adressenklasse, sage ich mal, gibt es eine eigene Prädiktortabelle. Das muss ich jetzt multiplizieren mit der Größe von so einer Prädiktortabelle. Wie viel passt da rein oder wie viel verbraucht eine Tabelle? In einer Tabelle sind ja diese ganzen Schieberegisterinhalte drin. Ja, und wie viele gibt es davon? Das Schieberegister hat ja B-Bit. Also gibt es 2 hoch b verschiedene Inhalte, die in dem Schieberegister stehen könnten. Ja, und das heißt, ich habe praktisch in der Tabelle 2 hoch b Zeilen. Ja, und in jeder Zeile speichere ich einen Prädiktor. Ja, der Prädiktor hat n Bit, also muss ich das in der Form multiplizieren, 2 hoch a mal 2 hoch b mal n. Ja, wenn Sie das Buch zur Vorlesung da vom Kollegen hier haben, der hat 2 hoch a plus b geschrieben. Sie können das natürlich zusammenfassen. Ne? Potenzrechnung. Ja, und wenn wir dasselbe machen mit der lokalen Historie, Blick nach links, dann ist es im Prinzip dasselbe in grün. Dieser ganze rechte Teil hier, b plus 2 hoch a mal 2 hoch b mal n, das sieht genauso aus. Der einzige Unterschied ist, wir haben jetzt hier halt mehrere Schieberegister. Für die verschiedenen Historien, wir machen dasselbe Hashing-Verfahren, es gibt also auch 2 hoch a von diesen Registern dann, entsprechend muss das b auch noch mit einem 2 hoch a multipliziert werden. Ja, das kann man dann noch vereinfachen mit den Klammern. Ja, also das gibt uns an, wie viel Platz wir halt dafür verbrauchen und das ist jetzt nicht so schrecklich viel. Ja. Okay, also ich werde jetzt an der Stelle keine Pause machen, weil dann hätten wir nach der Pause noch 15 Minuten. Das machen wir jetzt einfach durch. Haben Sie zu dem Thema noch Fragen? Weil das war jetzt praktisch das Ende von diesem superskalaren Zeug. Ja, der nächste Themenblock, den wir uns jetzt anschauen, ist Speicherverwaltung. Falls Sie die alten Folien vom letzten Jahr sich angeguckt haben, da geht's los mit sehr ausführlichen Beschreibungen, wie das Ganze hardwaremäßig funktioniert, also so auf physikalischer Ebene, wie man es jetzt schafft, in einzelne Zellen irgendwie Informationen reinzukriegen und wieder rauszuholen. Das werde ich nicht in der Form machen, ich werde mich auf die Struktur von Speichern beschränken. Und dieses Superskalar-Thema und das Speicherthema, das wird dann am Ende nochmal kurz eine gemeinsame Nutzung finden, wenn wir uns mehr CPU-Architekturen anschauen, also Systeme, wo mehrere Prozessoren drauf sind, beziehungsweise auch die modernen Multicore-Prozessoren, die mehrere Kerne auf einem Chip drauf haben, weil da im Prinzip also Grundlagen dieser Superskalarität drin verwendet werden, aber auch Fragestellungen des Speichers interessant werden, weil sie nämlich, wenn mehrere CPUs da sind, das Problem haben, dass die konkurrierend gleichzeitig auf denselben Speicher zugreifen wollen. Und deswegen sind diese beiden Themenblöcke praktisch Voraussetzungen dafür, dass man vernünftig darüber sprechen kann, was passiert, wenn ich so eine Multicore-CPU habe. Okay. Dann schauen wir uns eben den Speicher an. Wie gesagt, über die physikalischen oder elektrotechnischen Details werde ich Ihnen nicht so viel erzählen. Kleiner Überblick. Diese Auflistung von verschiedenen Speichertypen ist auch nicht vollständig. Es gibt einen ganzen Haufen weiterer Sachen. Sie kennen vielleicht EEPROMs, Flash-Speicher und so weiter. Also diverse Arten von Speichern, die es gibt, die auf unterschiedliche Weisen entweder beschreibbar oder nicht beschreibbar sind, die man einmal beschreiben kann oder mehrmals, ja, wo man zum Löschen einer Information aufwendige Technik braucht. Also wenn Sie zum Beispiel ein echtes EEPROM haben, da können Sie irgendwie mit ultraviolettem Licht drauf leuchten, dann löschen Sie das damit. Also da gibt es eine ganze Reihe interessanter Sachen. Wir gucken uns hier nur einen kleinen Ausschnitt davon an. Zunächst mal eine Unterscheidung zwischen statischem RAM, Static RAM und Dynamic RAM, DRAM oder DRAM. Der wesentliche Unterschied hier ist, bei dynamischem RAM, was praktisch das Standardzeug ist, was Sie so als Speicherriegel in Ihrem PC drin haben, da ist es so, dass der Speicher im Prinzip schon nach sehr schneller Zeit seinen Inhalt vergisst. Ja, irgendwie sind da die diversen Bits in dem Speicherriegel gespeichert und wenn Sie da nicht ständig einen sogenannten Refresh drauf schicken, dann geht der Inhalt weg. Ja, im Gegensatz dazu hat Static RAM dieses Problem nicht. Das muss zwar auch weiter mit Strom versorgt werden, aber Sie müssen da nicht so ja, mit einer gewissen Taktfrequenz immer wieder die Werte refreshen. Bitte?
Warum geht das verloren, wenn man das nicht
refresht? Warum geht es verloren? Also das ist irgendwie so, dass das immer schwächer einfach wird und dann verblasst. Ja, also was tatsächlich passiert bei den Dynamic RAM ist, dass in regelmäßigen Abständen der Wert ausgelesen wird. Durch dieses Auslesen geht er auch weg. Ja, also das Auslesen ist sozusagen nicht zerstörungsfrei. Durch das Auslesen nehmen Sie die Informationen weg, dann ist nicht mehr klar, was drin ist. Aber Sie machen das in so einer Schleife und schreiben es direkt wieder rein. Ja, also diese dynamischen RAM-Bausteine, die werden praktisch permanent ausgelesen und dann aktualisiert. Und wenn Sie jetzt tatsächlich was reinschreiben wollen in so ein Ding, dann fügen Sie sich halt in diesen Refresh-Zyklus ein, dann wird immer noch in diesem Zyklus ausgelesen, nur nicht das Ausgelesene wieder reingeschrieben, sondern das, was Sie drin haben wollen. Ja, so sieht ein Schreibvorgang aus und ein Lesevorgang sieht so aus, dass Sie sich einfach an dieses Auslesen dranhängen, was sowieso regelmäßig stattfindet und dann sagen Sie halt an dem Punkt, gib mir den Wert, ich will den auch haben. Ja, aber ansonsten wird es halt wie in so einer permanenten Feedback-Schleife, wird ständig das Zeug aus dem Speicher rausgeholt und wieder reingesteckt. Und wenn Sie diese Aktualisierungszyklen verlangsamen würden, dann würde es irgendwann passieren, dass die Informationen nicht mehr brauchbar sind. Weil in dem Moment, wo Sie es rausholen, läuft es auch direkt durch einen Signalverstärker praktisch, der das wieder etwas verstärkt, das was da rausgekommen ist, und damit überhaupt erst wieder ja, identifizierbar macht. Und wenn Sie eben zu lange warten, dann kann dieser Signalverstärker das Ding nicht mehr brauchbar aufbereiten. Also dann kommt immer noch was raus. Ja? Das Zeug ist ja binär, also der wird auf jeden Fall eine 0 oder 1 melden, aber die ist dann halt vielleicht falsch. Ja? Also wenn diese Refresh-Rate zu langsam wird. Okay, und dieses DRAM, das gibt es dann auch noch in zwei Varianten. Es gibt asynchrones DRAM und synchrones DRAM. Und das asynchrone bedeutet einfach nur, dass praktisch alle Zugriffe auf den Speicher immer erfolgen müssen in einem Takt, mit dem dieser Speicherbaustein betrieben wird. Ja, ein asynchrones RAM hat sowas nicht, das hat keinen Takt. Das heißt, da hat man andere Mechanismen, um zum Beispiel zu sagen, Achtung, Speicherbaustein, ich schicke dir jetzt gerade eine Adresse, deren Inhalt ich haben will. Ja, da wird dann über irgendwelche Flanken an den Signalen wird irgendwie erkannt, was da passiert. Bei dem synchronen RAM ist es etwas einfacher, weil eben die Dinge einfach im Takt passieren. Das heißt, der Speicherchip weiß, ja, zu welchem Zeitpunkt welche Art von Informationen kommen kann. Wir werden gleich sehen, ich gehe schon mal zur nächsten Folie. So ein Speicherchip ist matrixartig aufgebaut. Es gibt da verschiedene Zeilen und Spalten. Ja, und wenn Sie jetzt ein bestimmtes Bit aus diesem Chip lesen wollen, dann machen Sie es so, dass Sie erst die Zeilennummer praktisch angeben, ja, also in der Matrix, aus welcher Zeile will ich meine Informationen haben, und kurz danach geben Sie über dieselben Adressleitungen rein, welche Spalte Sie haben wollen. Und wenn Sie das mit einem nicht synchronen Chip machen würden, dann müssten Sie halt aufpassen, dass der Chip nicht durcheinander kommt und zum Beispiel Zeile und Spalte dann irgendwie verdreht. Ja, durch das Takten ist klar, wann welche Information kommt. Ja, also in diesem Raster machen wir es eben in der Regel so, dass wir nicht Zeile und Spalte gleichzeitig anlegen. Dann müssten wir für beides praktisch die Adressleitung irgendwie haben zum Chip hin, sondern wir machen es einfach nacheinander und es wird entsprechend dann dekodiert.
Ja? Wenn man speichert, der jetzt bei 800 MHz hat, das heißt, es wird 800 Millionen Mal pro Sekunde diese Refresh stattfinden von dem Inhalt des Speichers, oder wie soll ich das verstehen?
Ich weiß jetzt nicht, ob sich das auf die Refresh-Rate oder ob sich auf die mögliche Ausleserate bezieht. Das müsste ich nachschauen. Intuitiv würde ich jetzt annehmen, dass das dasselbe ist. Ja, dass sie mit derselben Geschwindigkeit Informationen rauskriegen, wie sie auch den Refresh machen, weil jeder Refresh-Zeitpunkt eben einer der möglichen Zeitpunkte ist, wo sie Daten kriegen können, weil die sowieso gerade ausgelesen werden. Ja, aber beschwören will ich das nicht. Also da sind wir halt bei diesen technischen Details, wo ich einfach sagen muss, ich bin kein Hardware-Mensch, also damit kenne ich mich nicht so aus. Gut, und es ist jetzt so, das sehen wir gleich nochmal in der Grafik, dass wenn wir diesen Zugriff machen, dass praktisch die komplette Zeile, wenn Sie da die Zeilennummer angegeben haben, dass die einmal komplett ausgelesen wird und auch verfügbar gehalten wird. Und wenn Sie dann nacheinander mehrere Zugriffe haben, wo Sie aus der gleichen Zeile verschiedene Spalten haben wollen, weil Sie zum Beispiel sequenziell einfach Dinge aus dem Speicher lesen wollen, ja, dann ist diese Zeile schon da und dann geht das alles einen Tick schneller. Was es dann auch noch gibt beim Speicher ist, dass man den ganzen Chip praktisch partitioniert und in mehrere sogenannte Bänke unterteilt und auf die kann dann parallel zugegriffen werden. Das ist einfach wieder eine Möglichkeit, den Speicherzugriff zu beschleunigen. Ja. So ein ganz grobes Blockschaltbild mal, wie das Ganze abläuft. Sie hätten da vom Prinzip, haben Sie also ein System, dass Sie N Zeilen und M Spalten haben. Ja, Sie können sich das Ding als N mal M Matrix vorstellen und dann können Sie natürlich jede der N mal M Positionen in dem Chip können Sie angeben, indem Sie erst die eine von n möglichen Zeilenadressen angeben und dann die eine von m möglichen Spaltenadressen. Und das ist so. Entschuldigung, es sind 2 hoch n und 2 hoch m. Ja, also vielleicht malen wir das kurz auf. Ja. Wir haben 2 hoch n Zeilen. Und 2 hoch m Spalten. Und wo die n und m reinkommen, ist bei der Codierung der Adresse. Weil jeder solche Punkt, ja, also ein Bit, das man praktisch auslesen kann, das kriege ich ja, indem ich genau eine Zeile und eine Spalte bestimme. Und wie codiere ich das jetzt? Wenn ich 2 hoch n solche Zeilen habe, dann kann ich die ja einfach von 00000 bis 11111 und so weiter durchnummerieren und diese Dinger sind halt n Bit lang. Ja, das heißt, ich brauche, um eine Zeile anzugeben, brauche ich n Bit. Und genauso brauche ich, um eine Spalte eindeutig festzulegen, brauche ich m Bit. Also mit n plus m Bits, ja, kann ich insgesamt einen solchen Punkt hier in der Matrix angeben. Ja, das heißt also, was passiert ist, zunächst werden praktisch über die Adressleitungen, da haben wir N-Leitungen, ja, und da liegt eben die Information an, welche Zeile ich haben will. Das Ganze läuft dann in einen Zeilendekodierer und der sorgt jetzt dafür, dass daraus 2 hoch N mal entweder 0 oder 1 wird. Ja, und tatsächlich ist es genau eine einzige 1, nämlich die eine 1, die diese exakte Zeile angibt, die ich haben will. Also alle anderen Dinger sind praktisch auf 0 und nur bei der einen Zeile, die ich haben will, da steht eine 1. Ja, das heißt also, meine n-bittige Adresse wird umgesetzt auf 2 hoch n Leitungen, die dann eben direkt auf den Chip zugreifen und nur eine davon ist 1. Ja, und in dem Moment, wo das passiert, ist praktisch klar, welche Zeile ich haben will. Und in dieser ersten Stufe schmeißt der Chip mir jetzt den Inhalt der Zeile nach unten raus. Dann habe ich also schon, ich noch nicht, also die CPU selber, die kann noch nicht dran, aber der Chip weiß schon, um welche Zeile es geht und hat die Inhalte parat. Und in dem nächsten Schritt kommt dann die Spaltenauswahl und Sie sehen auch hier, hier ist auch dieser Leseverstärker eingebaut, weil die Informationen, so wie sie aus dem Speicher rauskommen, eben ja, in dieser abnehmenden Phase sind, wo sie langsam verblassen und deswegen erstmal verstärkt werden müssen. Ja, und dann kommt die Spaltenauswahl und da haben wir dasselbe Prinzip. Wir haben zunächst M Adressleitungen und die gehen jetzt in den Spaltenkodierer und der macht daraus eben 2 hoch M Signalleitungen, die zum eigentlichen Chip hinführen. Und auch da ist wieder nur eine einzige 1 gesetzt und alle anderen sind 0. Ja, der macht einfach aus meiner M-bittigen Adresse direkt unterscheidbar die Möglichkeit, hier an der Stelle setze ich eine 1, alle anderen sind 0. Und darüber kriege ich dann tatsächlich dieses eine Bit, was ich haben will, ja, und dann kann ich es halt verarbeiten. Ja, und was man jetzt tatsächlich macht, ist, dass man, so wie Sie das Bild hier sehen, sieht es ja aus, als ob wir wirklich von außen praktisch einmal die N-Leitungen für die Zeilenkodierung und einmal die M-Leitungen für die Spaltenkodierung haben. Ja, tatsächlich geht man aber hin und fasst diese Dinger zusammen. Weil ich hatte eben schon gesagt, man macht es so, dass man nicht praktisch beide Signale oder beide Informationen gleichzeitig an den Chip anlegt, sondern versetzt kurz nacheinander. Ja, das heißt, tatsächlich hätten Sie ein Bild, wo Sie einen Zeilen- und Spaltenkodierer haben. Ja, also der würde irgendwie dann so aussehen, ja, Zeilen- und Spaltendekodierer. Und der würde jetzt einmal, das müsste man dann irgendwie so schräg einzeichnen, ja, der würde einmal auf die ganzen Zeilen zugreifen, ja, hier 2 hoch N Leitungen, und gleichzeitig auch auf die ganzen Spalten, 2 hoch M davon, und hier gehen jetzt die N bzw. M Leitungen für die Adressangabe rein. Ja, und wie viele müssen das tatsächlich sein, wenn N und M nicht gleich sind? Wenn ich zum Beispiel N 14 habe und M ist 12, das ist oft ungleich. Was mache ich dann? Wie viele Leitungen brauche ich dann? Das ist eigentlich eine rhetorische Frage. Wenn ich für die Zeilenkodierung 14 Leitungen brauche und für die Spaltenkodierung 12 Leitungen, wie viele Leitungen brauche ich dann? 14, ne? Ja, also ich muss das Maximum nehmen. Ja, also hier gehen Max NM rein. Hat einfach den Vorteil, ich habe da nicht nur einen von diesen Chips, ich habe da einen ganzen Haufen davon und ich möchte natürlich das, was zum Speicherbus und dann zur CPU führt, irgendwie begrenzt halten, dass ich nicht zu viele Verkabelungen da habe. Ja.
Wenn ich dann jetzt mit der Maximum an Leitung
reingehe, ja,
und ich ja da eine quasi aus einer Umsetzer dann eine 1 zu ähnlichen Umsetzung mache, dann spare ich mir doch eigentlich die Laufzeit von diesem einen Deklarierer und den gebe ich quasi direkt die Leitung und dann adressiere ich direkt die
Also Sie meinen, Sie wollen das nicht in 2 Schritten haben, dass Sie erst die Zeile komplett rauswerfen und dann über die Spaltenangabe sich noch die eine Position holen, das meinen Sie? Ja, also die Dinger sind halt so aufgebaut, dass sie in diesem Modus so betrieben werden. Ja, wenn man sich das, wenn man sich praktisch wirklich ein Diagramm der Schaltungen anschaut, dann wird es etwas klarer. Es ist problematisch, wenn Sie praktisch von 2 Stellen aus gleichzeitig aus so einem Gitter was auswählen wollen. Das geht so einfach nicht. Ja, weil das sind ja letzten Endes alles Und- und Oder-Verknüpfungen, die dann am Ende darüber entscheiden, wo jetzt was ausgewählt wird und rausgeholt wird. Und das müssen Sie nacheinander machen. Ja, also das spart einfach, diese Art und Weise das zu machen, spart einfach ein bisschen an Leitungen und ist nicht weiter tragisch, weil wir ohnehin dieses zweistufige Zugriffsmodell haben. Ja, das heißt, die Verzögerung, mit der hier erst die Zeilen und dann die Spaltenadresse angelegt wird, die muss natürlich genau so gebaut sein, dass genau in dieser Zeit aus der Speicherzelle schon die komplette Zeile rausgeholt werden kann, sodass dann, wenn die Zeile da ist, die Information über die Spalte auch schon verfügbar ist. Gut, zum Abschluss, nächstes Mal wird es dann mit Caching weitergehen, einfach noch ein kurzer Überblick über die Speicherhierarchie. Das Bild haben Sie wahrscheinlich auch in anderen Zusammenhängen schon mal irgendwo gesehen. Die grundsätzliche Idee ist, dass man alles, was es irgendwie an Speicher gibt, versucht in eine Hierarchie zu bringen, einzuordnen. Und da gibt es halt die Sachen, die enorm schnell sind und die relativ langsam sind im Vergleich. Und das spiegelt sich in der Regel auch durch den Preis der Herstellung wieder. Und zwar gemeint ist damit sowas wie Preis pro Megabyte oder Preis pro Gigabyte oder sowas. Ja, und das Schnellste, was Sie halt haben können, ist ein Register in der CPU. Ja, für die Speicherung, das ist halt direkt Teil der CPU und für schnellen Zugriff gedacht. Dann kommen verschiedene Caches. Ja, über Caching werden wir nächste Woche dann sprechen. Der First-Level-Cache ist also immer in die CPU integriert. Wenn es eine Multicore-CPU ist, ist es auch in den Kern integriert und erlaubt das Zwischenspeichern von irgendwelchen Werten und sehr schnellen Zugriff darauf. Und dann gibt es, je nach Architektur, verschiedene weitere Cache-Stufen, die sich teilweise auch noch auf dem Chip, nah am Chip oder irgendwo auf der Hauptplatine, aber besser als das RAM, als der normale Arbeitsspeicher befinden. Ja, dann nach diesen ganzen Caches kommt der richtige Hauptspeicher und dann verlassen wir eigentlich die normale Speicherhierarchie, aber auf einer etwas umfassenderen Sicht geht es dann bei den Festplatten weiter, die halt auch der Speicherung dienen, aber da haben wir jetzt permanente Speicherung. Und hinter den Festplatten, wenn man es denn will, sind dann noch solche Tape-Roboter-Systeme, wo Sie also Daten halt auf Magnetband-Bibliotheken sichern können. Ja, gut, also an der Stelle wird es dann nächstes Mal mit Caching weitergehen. Heute, die Übung am Nachmittag, haben wir wieder in dem Raum, wo nicht die Computer sind. Also ich weiß jetzt nicht welcher, es ist 2007 oder 2009. Ja, der, wo nicht die Computer sind, weil wir Papierübungen machen. Ich habe für Sie was mitgebracht, was rausgesucht, ein Paper von 1993. Da haben die Entwickler des Pentium-Prozessors sehr schön zusammengefasst, was den Pentium unterscheidet vom 80486 oder i486 Prozessor, dem Vorgänger. Und dieses Paper fasst praktisch, ja, einen Großteil dessen, was ich Ihnen zum Thema Pipelines und so weiter erzählt habe, fasst das nochmal zusammen, beschreibt es konkret für den Pentium, weil das damals noch, damals war es halt noch eine Innovation. Ja, es ist eben von 1993, also insofern auch das, was ich Ihnen bisher erzählt habe über superskalare CPUs, das ist auch auf diesem Level, aber das ist eben der Einstieg in das Thema. Ja, dazu gibt es dann einfach, das ist Lektüre und ein paar Verständnisfragen und dann ist noch eine kleine Rechenaufgabe, wo es auch nochmal um was geht, was wir heute in der Vorlesung hatten, aber der größte Teil wird diese Lektüre sein. Ich kann Ihnen das Ding nicht online stellen, weil das aus Copyright-Gründen nicht veröffentlicht werden kann. Also wenn Sie in die Übung kommen, kriegen Sie es von mir als Ausdruck. Ja, wenn Sie nicht in die Übung kommen, müssen Sie es sich von einem Mitstudenten kopieren. Gut, also dann in dem Raum ohne Computer und es gibt nur die ersten beiden Gruppen. Ja? Gut, danke.